Hallo, willkommen zum Märchenland Mittelstand. Ja, wir sind wieder da, kurz vor der weihnachtlichen Zeit. Und ich freue mich, dass der Ingo auch hier ist.
Hallo Michael, mein Lieber, schön, dass wir wieder zusammen sind. Nee, wir sind gar nicht zusammen, muss man sagen. Heute erstmals sitzen wir an zwei verschiedenen Rechnern, weil ich habe Besuch bekommen von einem lieben alten Freund, dem Coronavirus.
Nicht
Und
dein Ernst, gell?
der besucht mich gerade und nervt mich zu Tode, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin in freiwilliger Isolation und sitze zu Hause vorm Rechner.
Das ist natürlich tragisch, aber nichtsdestotrotz haben wir ja tolle Gesprächsthemen heute, einen richtig tollen Gast und du hast uns jetzt auch was mitgebracht. Und da bin ich mal gespannt, was trotz des Besuchs in deine Fänge gefallen ist.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin, wenn man so zu Hause rumsitzt und nicht so richtig was machen kann, dann kommt man auf die dümmsten Gedanken und guckt viel Nachrichten und so weiter. Und wenn man über Wirtschaft nachdenkt, wie wir das ja den ganzen Tag tun, dann ist es ja ganz schön schwierig, irgendwie an Politik vorbeizukommen, wenn man sich das anguckt in den letzten Tagen. Die USA haut wieder einen nach dem anderen raus und die Rente und der Verbrenner, die Energiepolitik und Zuwanderung und all die Themen. Gar nicht so einfach, die ganzen politischen Themen hier rauszulassen, die wir aber rauslassen wollen, weil wir kein politischer Podcast sind. Und ich brauchte irgendwie ein bisschen gute Laune. Ich brauchte irgendwie gute Meldungen und habe mich mal mit dem ganzen Thema Startup beschäftigt. Und ich möchte einfach mal ganz, ganz viel Werbung machen. Achtung, was muss man, unbezahlte Werbung. Für den Startup-Verband. Wenn ihr mal irgendwie gute Laune haben wollt, schaut euch mal an, was der Startup-Verband unter der Leitung von Verena Pauster so machen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, ist alles so schlimm bei uns, ist alles so schlecht bei uns in der deutschen Wirtschaft oder reden wir uns das auch schlecht? Und keine Frage, dass wir eine Menge Themen haben und dass es viel zu tun gibt, strukturelle Probleme, aber eben nicht nur. Und irgendwie habe ich das Gefühl in den letzten Monaten, es gibt nur schlechte Nachrichten, nur mies Gerede und sowas. Und dann habe ich mir angeguckt, gibt es eigentlich richtig mega erfolgreiche deutsche Startups? Und wenn man das mal nachguckt, dann sieht man auf Platz 1, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, irgendeine Antwort, worüber ich mich freue, dass es ein deutsches Startup ist, aber wo ich mich thematisch nicht darüber freue, das ist Helsing. Helsing, Verteidigungstechnologie, KI-gestützte Verteidigungstechnologie, hunderte von Millionen an Investments eingesammelt, eines der erfolgreichsten Player in der europäischen Verteidigungstechnologie. Kann man jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall ein deutsches, echt mega gutes KI-Unternehmen. Wenn man weiterguckt, Enpal, haben wir alle schon mal gehört, irgendwie Solarenergielösungen. DeepL, Übersetzungstechnologie, Flix, haben wir als SumUp, haben wir alle schon mit bezahlt. Und das sind so die großen, aber wenn man sich da mal, ich empfehle sehr mal die Seite deutschestartups.de. Und da gibt es eben auch noch Sachen wie Aconto, die mit einem Chatbot hunderte von Eingangsrechnungen innerhalb von 10 Sekunden kontieren und verbuchen können. Schaut euch das mal an irgendwie. Und da gibt's noch eine Menge andere, wie geht Festalize für Speditionsunternehmen. Eine Software, sehr spezialisiert. Und ich schau mal gerade, was hat denn noch irgendwie was Cooles. Und man kann jede, Darbots, so ein Green Tech-Startup aus Berlin. Um Baumwachstum zu messen, ist für unser Thema Rainmesh. Wer sich dafür interessiert, rainmesh.de, extrem interessant. Und es gibt diese und es gibt das und die sind alle irgendwie so coole Unternehmen. Und irgendwie da kriege ich gute Laune, wenn ich irgendwie höre, es gibt diese Szene in Deutschland, es gibt die Möglichkeiten, es gibt auch das Geld, es gibt auch eine Struktur dafür. Und lasst uns auch ein bisschen bei all dem, was wir so zu mäkeln und zu meckern haben, auch zu Recht, muss man sagen. Wir haben viele Strukturen, die nicht funktionieren. Aber lasst uns auch auf die Themen gucken. Denn das sind schon auch Sachen, die echt Mut machen und die mir gefallen und wo ich sage, ja, es gibt schon eine Zukunft in Deutschland. Es gibt eine Szene, die Zukunft gestaltet und das macht irgendwie Spaß, sich darum auch mal zu kümmern.
Genau, und wir hatten ja auch die Woche ein Thema mit dem Fraunhofer und da purzeln ja auch regelmäßig aus dem universitären Umfeld ganz, ganz großartige Startups raus oder so Spin-offs. Das ist ja Wahnsinn, was die Nischenthemen alle für Technologien entwickeln. Aber wir sind halt historisch oder auch von der Mentalität nicht so outgoing wie unsere internationalen Freunde. Und deswegen sind auch viele Sachen einfach nicht bekannt, die dümpeln in ihrer Branche umher, sind da vielleicht sehr, sehr erfolgreich, aber die Welt hört da nicht viel davon. Na, leider werden sie dann irgendwann auch oft gekauft, weil dann ab einer gewissen Größe in Deutschland das Kapital ausgeht. Aber schlussendlich kann man doch immer wieder sehen, dass sehr, sehr großartige Entwicklungen hier im Land entstehen, auch sehr spezielle und auch Weltmarktführer-Technologien. Also wird gern vergessen und übergangen, ja. Also.
Lass uns ganz kurz diese Struktur von Fraunhofer-Instituten überall. Das ist ja unfassbar wertvoll. Das ist ja unfassbar wertvoll, was da produziert wird. Also, was da für ein Hightech produziert wird. Und was wir gesehen haben jetzt, wir waren in Karlsruhe auf einem KI-Tag, haben uns das angeguckt, gestern war das ja erst, und haben zum Beispiel Baustellenfahrzeuge gesehen, völlig autonom fahrende LKW, die beladen werden von völlig autonom fahrenden und arbeitenden Bagger, der die belädt, genau merkt, wo auf dem Bagger ist noch irgendwie freier Space, wo er die nächste Schaufel hinkippen kann, dann fährt er wieder rum, lädt das irgendwo ab, alles völlig autonom. Was soll ich auch mal sagen, ey, Tesla, stell dich hinten an, wirklich. Also du kriegst es nicht hin, dass ein Auto gerade die Straße entlang fährt. In unserem Fraunhofer fahren wirklich komplexe, fahren die Geräte komplexe Situationen ab, erkennen das und baggern Erde in so einen Tieflader da rein und fährt weiter, holt die nächste, lädt es ab, alles vollautomatisch. Hat mich sehr beeindruckt, fand ich total cool. Ja.
Genau, und darum geht's. Also wir sind halt so in speziellen Sachen führend und die sind halt nicht so publikumswirksam. Ja? Bei uns sind publikumswirksam die klassischen Automobilhersteller und die Consumermarken. Und um die trauern wir ja oft, weil die ja aktuell jetzt sehr viel Gegenwind bekommen aus dem internationalen Umfeld. Und diese Spezialtechniken, ja, da ist ja teilweise das Ausland wahrscheinlich noch nicht mal drauf gekommen, dass man da was tun kann, was hier schon teilweise an den Universitäten und so entwickelt wird. Ja. Also wir müssen bloß aufpassen, dass diese Technologien nicht immer schnell ins Ausland gehen, dort umgesetzt werden und wir haben immer noch unsere Bürokratie und dürfen nicht und wollen nicht. Können.
Ja, also tatsächlich Bürokratie, Regulierung ist wahrscheinlich schon irgendwas, was uns das Leben da auch ein bisschen schwer macht. Aber auch da, finde ich, bewegt sich ja ein bisschen was. Das ist erkannt. Und ich will jetzt irgendwie mit guter Laune durch das Thema gehen und sagen, da passiert was und da passieren da gute Dinge. Und hallo, liebe Bundesregierung, lasst es zu und helft uns dabei, das zu machen. Weil eigentlich genau wir als Mittelstand sind ja die davon profitieren und diese Technologien nutzen können. In der Produktionstechnologie, wenn es um Maschinendatenerfassung oder was auch immer geht. Wir sind ja genau die von diesen Startups profitieren und wenn wir das in unsere Produktionsverfahren mit einbauen zum Beispiel. So, was hast du noch? Ja.
Wie gesagt, das Erlebnis mit dem Fraunhofer hätte ich da noch angebracht. Und im Allgemeinen ist es so, dass mich diese Wellen der Begeisterung auf LinkedIn und in Social Media jetzt immer mehr überraschen. Also jetzt hat dann Google mit seiner KI Gemini und Nanobanana hat jetzt offiziell ChatGPT überholt und die nächste Welle rollt los und die große Begeisterung. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt anhält, dass jegliche Steigerung von jeglichem Large Language Model etc. und von anderen KIs so Dynamikwellen auslöst, wo dann die nächste Coach-Welle anrollt und dann irgendwelche YouTube-Videos produziert werden, die zeigen, was das jetzt unbedingt besser kann. Also ich finde, es schleift sich auch langsam ab. Also so viel Hype-Wellen hintereinander, das ist ja fast schon eine Massage, aber man muss jetzt auch mal gucken, dass man in so einen Regelbetrieb mit den Sachen kommt und mal guckt, was man tatsächlich effektiv oder dauerhaft anwenden kann. Weil es ist ja gerade im mittelständischen Umfeld oder im Business-Umfeld, man kann ja nicht jede Woche irgendwie sein Setup ändern. Also das kann man machen, wenn man nichts zu tun hat und daheim so gern basteln und sich begeistert. Aber es ist halt in einem Betrieb, aber wenn er ein bisschen komplexer ist, man kann nicht laufend irgendwie die Tools rein und rausschmeißen. Also ich weiß nicht, wie sich das da manche vorstellen, aber es ist dann schon interessant. Es ist gut, wenn man Modelle anbinden kann, also autark, das ist schon gut, dass man, sagen wir mal, hinten raus die Modelle auswechselt. Aber schlussendlich hat es auch alles Auswirkungen. Und ich finde eben diese Begeisterungswellen, die machen auch müde langsam und sagen, ja, jetzt ist wieder gut. Also können wir jetzt über wieder richtiges Geschäft reden und nicht nur über irgendwelche Hypes, die da wieder produziert werden. Also da sieht man mal, diese Szenen, im Gegensatz eben zu diesen Fraunhofer-Themen oder zu diesen Startups aus Deutschland, das ist alles so unterm Radar und man hört mal hier und hört mal da, man muss sich auch aktiv informieren und kaum lässt da irgendwie ein Tech-Startup aus den USA was fallen, ist halt die große Welle unterwegs und jeder redet drüber. Das finde ich teilweise faszinierend, das ist auch sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite frage ich mich als, was machen wir denn hier falsch? Also dieser Kontrast, den finde ich im Moment sehr, sehr spannend.
Also spannend finde ich es auch, weil ich natürlich überhaupt nicht mehr verstehe, wo da ganz, ganz vorne dieses Rennen gerade überhaupt um was stattfindet. Zweite Empfehlung von heute, ganz ungeplant, den Doppelgänger-Podcast mit Philipp Klöckner, der als Tech-Analyst. Also muss man schon so ein bisschen Tech-Affinität haben, um das zu hören. Aber der immer beschreibt, wie viele Nvidia-Chips hat jetzt gerade wieder Anthropic gekauft und wie viele hat OpenAI gekauft, wie viele hat Claude gekauft, wie viele hat Perplexity gekauft und so weiter. Und wie viele Millionen, ach, Millionen, kommst du ja nicht rein mit. Milliarden, Milliarden, Milliarden sind jetzt gerade wieder in ein Rechenzentrum reingesteckt worden, und dann, du sagst es ja, die überholen sich im Wochentakt. Aber ich weiß gar nicht genau, wohin die sich überholen und was denn damit passiert dann. Und das ist ja so die ganz, ganz vorderste Spitze. Und arbeitet mit diesen Megaleistungen der KI überhaupt irgendjemand? Oder ist das alles irgendwie eine Riesenwette auf die Zukunft, dass derjenige, der am Ende die meisten Nvidia-Chips in irgendeinem Rechenzentrum hat, dann irgendwann mal die Nase vorne haben wird? Und wo ich dann irgendwann aussteige, und ich bin echt relativ nah dran an dem Thema und interessiere mich echt dafür, aber wobei denn die Nase vorn? Was ist denn das, wobei man dann irgendwann das Rennen mal gewinnt? Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, und Achtung, das ist keine Anlageempfehlung, was jetzt kommt, dass sich da gerade eine Blase aufbaut, die irgendwann auch mal mit einem großen Plop irgendwann in sich zusammenfällt. Keine Ahnung, ob das so ist. Jeder, der Geld irgendwo investiert hat, wird das klug gemacht haben und das selber wissen. Aber das sind so Sachen, die hängen mich irgendwann ab, selbst das interessierten Zuschauer.
Ja, also die Kreislaufwirtschaft der Beteiligten ist ganz witzig. Da haben auch manche Tech-Analysten schon Videos drüber gemacht. Also wer da bei wem kauft und um welche Bewertung aufrechtzuerhalten. Also das ist so eine Ökonomie aus Microsoft, OpenAI, Nvidia und den ganzen anderen Protagonisten, die so im Kreis investiert ist, alle beieinander, dass die Umsätze und Zahlen stimmen, so im Vergleich zur Bewertung. Aber ich glaube, da wird man nicht schlau. Ich glaube, das ist ein Eigenleben, das ist eine Riesenwette, da sind unglaubliche Mittel unterwegs und das hat auch mit einer Realwirtschaft in dem Sinn gar nichts mehr zu tun. Also
aber irgendwann muss Wertschöpfung entstehen. Wenn da ganz, ganz viele Milliarden rein, irgendwann muss irgendwo für einen Investor, weil irgendwo kommt das Geld ja her, das kommt ja von irgendwelchen Investoren, irgendwo ist ja reales Geld, was da reingesteckt wird. Und irgendwann muss Wertschöpfung entstehen. Und das ist ja die spannende Frage. Was ist die Wertschöpfung, die irgendwann entsteht? Weißt du, das bei uns, wenn immer Maschinen laufen und wir investieren weiter und weiter und weiter in alles, wenn irgendwann die Maschinen nicht mehr was rausschmeißen, was wir verkaufen können, naja, dann sagt unser Gesellschafter irgendwann, das habt ihr irgendwie ganz toll gemacht, da haben wir 0 Euro damit verdient. Und dann irgendwann wird ja jemand nervös. Und das finde ich die spannende Frage. Wann wird denn mal jemand nervös und wann wackelt dieses Konstrukt der selbsterhaltenden Milliarden, die da drin stecken?
Ja gut, das sind die automatisierten Investoren. Also da wenn irgendwie aus irgendeinem Grund mal so der BlackRock-Algorithmus sagt, er will raus und dann gehen auch so ein paar Staatsfonds raus, also für Japan und Norwegen und so, und die ziehen alle ihre Mittel ab, dann wird es da schon frostig in manchen Ecken. Ne? Also das ist ja schon immer so gewesen, dass diese ganz großen Investoren, da muss man echt aufpassen, dass da nicht Automatismen entstehen. Ne? Also
aber
die müssen aufpassen.
Jetzt, also. Aber jetzt stehen wir erstmal kurz vor Weihnachten. Jetzt wird es höchstens draußen frostig und schön warm unterm Baum. Und ich würde sagen, wir verquatschen uns hier fast schon wieder philosophisch, wie wir das gerne tun, aber irgendwie trotzdem sehr, sehr spannende Themen. Wollen wir rübergehen zu unserem Gast?
Ja, der wird uns genau aus dieser Ecke berichten, wie das denn alles tatsächlich ist, drüben über den großen Teich. Bei denen, über die wir gerne reden, aber von denen wir manchmal gar nicht so viel wissen.
Das heißt, heute sind wir international.
Ja.
Ich freue mich. Wir sehen uns drüben.
Ja, hallo. Unser Gast ist da, der Frederik Herrmann. Ich begrüße dich bei uns im Märchenland Mittelstand.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Natürlich haben wir eine Icebreaker-Frage, die du schon gehört hast wahrscheinlich. Was ist denn für dich so märchenhaft am Mittelstand, vor allem, da du den Mittelstand aus Deutschland ja aus einer ganz anderen Perspektive wahrnimmst wie wir. Wir stecken mittendrin und du schaust aus der Ferne zu.
Also den Mittelstand heutzutage kenne ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Ich bin schon vor 20 Jahren in die USA ausgewandert, aber meine Familie war stark im Mittelstand tätig und ich habe das immer als Rückgrat der Industrie gesehen und des Marktes auch und das, was in Deutschland ja sehr verbreitet ist und wichtig ist, den Mittelstand auch aufrechtzuerhalten und das Kapital zu bieten, dass die meisten Menschen leben können und auch den Ursprung zu bieten für neue Ideen, die dann vielleicht viel größer werden können.
Hallo auch von meiner Seite, lieber Frederik. Schön, dass du bei uns bist. Erzähl mal so ein bisschen was über dich. Seit 20 Jahren bist du in den USA. Was machst du da und warum bist du da?
Also ich habe vor über 20 Jahren in Karlsruhe auch studiert. Daher kenne ich den Michael auch. Und bin dann erstmal nach Berlin und Wien gezogen mit meinen ersten zwei Jobs. Es hat mich da in die Agenturwelt erstmal gezogen. Eine Werbeagentur, die sich auf virales Marketing spezialisiert hat. Und dann hat einer unserer Kunden mich abgeworben und ich bin nach Wien gezogen, um einem sehr jungen Voice-over-IP, Skype-Konkurrenten-Startup beizutreten. Und innerhalb von einem Jahr haben wir dann Investment bekommen von Sequoia Capital, einer der großen Venture-Kapitalfirmen hier in den USA, speziell hier im Silicon Valley. Wir haben damals in Apple, HP und so weiter auch investiert und Google. Und die waren dann auch unsere Investoren. Es war ihr erstes Investment in ein europäisches Startup. Wir waren damals noch sehr klein, also weniger als 20 Leute, hatten aber ein tolles Produkt und die glaubten daran. Und dann hatten die beiden Gründer mich gefragt, ob ich Lust hätte, unser Büro hier in den USA aufzumachen. Und für mich als Jungzwanziger habe ich gesagt, na klar, warum nicht? Und habe meinen Koffer gepackt und ich glaube, eine Woche später war ich hier in San Francisco. Und Sequoia Capital hat auch ein Inkubator-Büro bei denen. Da haben auch Sergey Brin und Larry Page angefangen, also die beiden Google-Gründer. Und da wurden wir erstmal untergebracht für einen Monat. Und in der Zeit haben wir uns ein neues Büro hier gesucht. Und das war mein Start in den USA. Und dann wusste ich auch gar nicht, wie lange ich wirklich hier bleiben werde. Und war dem auch sehr, sehr offen. Und bin nie wieder zurückgekehrt, außer zu den Besuchen der Familie und Freunden und Verwandten. Aber ich lebe seit 20 Jahren hier in den USA, die ganze Zeit hier im Silicon Valley, im Herzen des Silicon Valley. Also ich lebe in Mountain View. Das ist auch da, wo die Google Headquarters sind. Und das Klima ist fantastisch hier. Das kalifornische Wetter ist T-Shirt-Wetter 10 Monate im Jahr.
Was war das für eine Unterreise? Jetzt bei uns am 9. Dezember in Deutschland. Ja,
genau.
Das war, glaube ich, Absicht.
Ja, heute sind es 17 Grad.
Oh, ja. Die hatten wir aber heute auch fast. Ne? Also Klimawandel ist grüßen. Auf jeden Fall war es heute ziemlich warm. Du bist jetzt eine Persönlichkeit, die tatsächlich das gemacht oder erlebt hat oder immer noch macht, wovon viele ja sich so Vorstellungen machen. Ja? Also man hört ja immer die großen Namen und die großen Firmen und jeden zweiten jungen Mann, den ich da inzwischen treffe, der wird ja sich eine Hand abschneiden dafür, eigentlich so in deine Fußstapfen zu treten, wie du das gemacht hast. Also mit knapp über 20 einfach mal in den Flieger steigen oder dort bleiben. Und gerade noch in dem Top-Level-Umfeld, was damals ja auch noch am Aufsteigen war, ja, also das war ja gerade die große Dynamik. Mhm. Die Zeit wird es wohl jetzt auch für junge Leute nicht mehr so geben, aber wie fühlt sich das an im Vergleich zu Deutschland? Also du hast ja das noch mitgemacht, du warst ja auch T-Systems unterwegs, also dieses Gefühl aus Deutschland kommen, wie man sich so eine Karriere vorstellt, also man hat ja Vorstellungen, du bist ja auch hier sagen wir, sozialisiert. Also man hat so gewisse Vorstellungen, wie sich das entwickeln wird und wie das hier so läuft und familiär und Verwandtschaft. Und dann kommt man darüber und dann geht's los. Also Und was ist dann eigentlich der Kulturschock oder was ist besser? Also hast du da eine Zusammenfassung für uns, mal so ein Gefühl?
Ja, also der Kulturschock vom täglichen Leben her war nicht so groß, wie ich es erwartet hätte. Der Kulturschock in Bezug auf die Einstellung, auf Geschäft und wie man arbeitet und wo man arbeitet und wie lange man bei einer Firma bleibt, ist sehr anders zu dem, wie wir das in Deutschland kennen. Und dass jemand für 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre für die gleiche Firma arbeitet, ist praktisch undenkbar. Also speziell natürlich in der Startup-Welt, in der sich alles viel schneller bewegt, ist das ganz anders. Also das längste Zeit, die ich bei einer Firma war, war die erste Firma, mit der ich hierher gekommen bin. Von Gründung bis Aufkauf von Telefonica O2 waren es genau 4 Jahre. Und alle späteren Firmen, wenn die so eine gewisse Größe erreicht haben, wird es mir dann auch ein bisschen langweilig. Also ich finde die anfänglichen Schritte spannender. Also normalerweise ist meine Tenure dann nur so 2 Jahre oder sowas. Und dann wechselt man wieder zu was anderem, was vielleicht spannender ist oder vom Team her interessanter, von der Idee her interessanter und manchmal auch eine ganz andere Industrie. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied zu dem, was man sich als Karriere in Deutschland damals vorstellt, wenn man irgendwie 20 Jahre lang bei Siemens arbeitet oder sein ganzes Leben lang. Und das ist eine ganz andere Einstellung. Kulturschock, also wir können da gleich noch auch auf die Einstellung, was Venture-Kapital angeht und so weiter sprechen. Aber das tägliche Leben hier, du hast Menschen aus der ganzen Welt, tolle, interessante, abenteuerfreudige Menschen aus der ganzen Welt, die hier zusammenkommen. Das heißt, du hast auch die Küche der ganzen Länder, die hierher kommen aus allen Teilen der Welt. Also es gibt hier bestimmt auch 10 deutsche Restaurants. Wir haben, glaube ich, über 60.000 Deutsche hier im Silicon Valley. Also ich kann immer noch mein Schnitzel und so weiter finden hier. Und wir haben sogar am Samstag ist mein Geburtstag und da haben wir den deutschen Weihnachtsmarkt hier in Mountain View.
Ach, wie schön.
Also ich muss nicht alles vermissen. Den Glühwein gibt es hier auch.
Ja, hätte der Ingo jetzt nicht Corona, könnten wir ja rüberfliegen. Also so ist... Also ja, Ingo, wir
können schon irgendwie, genau. Aber lass mal ganz kurz nochmal fragen, weil wenn ich bei uns einen Lebenslauf auf den Tisch kriege und da wechselt jemand alle 2 Jahre,
ja,
dann hat das ja bei uns irgendwie fast schon was Bedenkliches. Hat er das nicht geschafft oder warum ist denn der da wieder weg oder ist der nicht zuverlässig? Da schwingt ja ganz viel mit, wenn ich das so, wenn ich jemanden in deinem Alter irgendwie so, ja, du schätzt dich so auf Ende 40 vermutlich so, wenn du irgendwie so ungefähr in Michaels Alter bist. Und wenn ich da jemanden habe mit sehr vielen Stationen, schon immer in einer kurzen Taktung, dann hat das in Deutschland ja irgendwas, ja, eher schon was negativ behaftetes. Was ist denn das dann anders? Ist das genau umgekehrt? Also wenn jemand 10 Jahre im Unternehmen ist, dann hat der nichts anderes gefunden, dann ist der da irgendwie festgeklebt oder was ist der Unterschied in der Einstellung dazu dann?
Also ich glaube, das ist eine ganz fundamentale andere Einstellung. Also wenn ich jemanden sehe, der 10 Jahre oder 12 Jahre oder 15 Jahre im gleichen Unternehmen war, dann habe ich das Gefühl, dass der überhaupt keine Karriere-Erwartungen hat und einfach da stecken geblieben ist und einfach jeden Tag in sein kleines Budenbüro geht und seine Arbeit macht, den Kopf runterhält und einfach nur schaut, dass er da nicht gesehen wird. Und also das ist ja fundamental anders hier. Also natürlich hat das auch damit zu tun, dass ich ja in dem Startup-Environment selbst drin lebe. Das heißt, einige der Firmen, bei denen ich dabei war, die Freunde von mir gegründet haben, haben es dann auch nach einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht wirklich geschafft, die Reife zu entwickeln, die es braucht, um ein erfolgreiches Startup zu sein, weil natürlich nicht jedes Startup erfolgreich sein kann. Das heißt, ich hatte auch Startups, also teilweise die am meisten Spaß gemacht haben mit den besten Leuten, wo wir nicht die Gewinn, die Gewinne reinbringen konnten, die der Investor sehen wollte. Und dann hat der Investor einfach gesagt, nee, ich ziehe jetzt mein restliches Geld raus und ihr könnt die Bude zumachen. Und dann macht man wieder was anderes. Und das ist natürlich auch die Einstellung, dass das vielleicht in Deutschland als etwas gesehen wird, als Negatives gesehen wird, auch wenn man wiederholter Gründer ist und vielleicht schon 2 Startups in den Sand gesetzt hat und dann aber erst im 3. wirklich erfolgreich ist. Und es gibt da so eine Philosophie auch, dass man von seinen Fehlern oft mehr lernt als von seinen Erfolgen. Mhm. Also, dass die mehr wehtun und dass man dann die mehr und besser vermeidet danach. Und daher ist es so, dass wenn jemand hier im 2., 3., 4. Anlauf dann das nächste Spotify oder Squarespace oder was auch immer gründet, das hier vollkommen okay ist und die dann auch kein Problem haben, Venture-Kapital aufzustellen.
Spannend.
Also da werden jetzt auch Varianten von Startups nicht damit, sagen wir mal, konfrontiert oder niedergebügelt, zu sagen, ja, sowas gibt es ja schon, sowas brauchen wir nicht. Sondern wenn da eine Variante drin ist, die ganz spannend ist, bekommen die dann trotzdem Investoren und eine Chance. Also es wird dann nicht so gleich niedergemäht.
Also es kommt natürlich darauf an, die Venture-Kapital oder die Investoren sind natürlich daran interessiert, so viel wie möglich das, was sie in das Geschäft investiert haben, im Vielfachen wieder zurückzubekommen. Das heißt, es muss eine große Möglichkeit geben. Und ich glaube, die das schon relativ realistisch einsehen können, ob jetzt eine Idee komplett, also Google hat es 5, 6 Mal versucht, ein eigenes Social Network aufzubauen. Die haben alles Geld der Welt und die besten Teams und die haben es nicht geschafft. Also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ja, ich mache jetzt einfach ein neues Facebook oder ein neues Twitter morgen, dann ist das vielleicht nicht die erste Idee, in die jemand investiert. Aber, und du hast einen Grafik- und kreativen Hintergrund auch, ich hätte nie gedacht, dass Photoshop in irgendeiner Form seinen Platz verlieren könnte. Aber in den letzten 3 Startups, in denen ich gearbeitet habe, hat Figma alles übernommen. Und ich hätte mir das in meiner Lebenszeit nicht vorstellen können. Aber ein kleines Startup in einem Browser-Environment hat es geschafft. Also ich habe keinen meiner Designer und die sind natürlich alles im digitalen Bereich und auch Webbereich, aber bis zu Print haben wir keine Adobe-Lizenzen mehr. Also das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das angreifbar wäre, aber sowas sieht man dann doch immer wieder, dass selbst die großen Firmen, die schon lange da waren, und das sieht man hier auch speziell im Silicon Valley, also die ganzen großen Firmen, Sun Microsystems oder sowas, der ganze Campus, das ist heute der Facebook Campus und die ganzen Firmen gibt es hier nicht mehr. Also diese großen Umwälzungen, ja, gibt's schon, ja, absolut.
Aber lass uns noch ganz, ganz kurz so auf den Blick, du kennst ja nun beide Welten, die europäische und die amerikanische. Da ist ja gerade auch politisch und in der Kommunikation eine Menge los zwischen unseren Kontinenten. Mhm. Wie ist da gerade der Blick von den USA auf Europa oder speziell auf Deutschland? Wir haben es vorhin schon mal gesagt, Politik wollen wir so ein bisschen auslassen hier. Ganz vorbei kommt man nicht dran, wenn man im Moment auch über Business redet. Aber welchen Blick hat die Welt gerade, die amerikanische Welt auf Europa? Ist der so negativ, wie wir ihn gerade wahrnehmen?
Also so wie ich den wahrnehme, nicht. Und das Silicon Valley ist sehr, oder ich sehe es relativ unpolitisch. Und Politik spielt auch in den Entscheidungen, die wir treffen, auf einer täglichen Basis kaum eine Rolle. Und die Einstellung generell der Amerikaner gegenüber Deutschen sind unsere, das, was man als traditionelle deutsche, also die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, hart arbeitend und so weiter. Das wird hier schon geschätzt. Und so sieht man Deutschland auch als das europäische Powerhouse, das die Industrie vorwärts bringt und auch Innovation bringt. Und also das ist keine negative Einstellung. Dass,
das ist schön zu hören,
dass
ja.
Dass einige Politiker in Washington selbst vielleicht diese Amerika zuerst Einstellung haben, das existiert, aber hat keinen so großen Einfluss auf uns hier und unsere geschäftlichen Entscheidungen im Silicon Valley.
Die Frage, die ich mir immer stelle, also ich habe mir aus dem Umfeld auch des Wahlkampfs diese Small und Middle Businesses, ne? Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist jetzt, wie die sich verhalten in dieser ganzen Wirtschaftslage, also in dieser sehr dynamischen Wirtschaftslage. Und gerade in dem kalifornischen Startup-Umfeld ist ja auch nochmal sehr, sehr viel Geld unterwegs und schnell auch vorbei. Und also gibt es einen Mittelstand vergleichbar zum deutschen Mittelstand oder sind es ganz andere Verhältnisse? Ist der dann auch innovativ oder findet Innovation nur in diesen jungen, dynamischen Startups statt? Oder wie läuft es da? Weil von denen hört man eigentlich gar nichts bei uns.
Also ich glaube auch, dass die Wahrnehmung da korrekt ist, dass es kaum einen großen Mittelstand hier gibt. Also die in den letzten wahrscheinlich 20 bis 30 Jahren hat sich so viel hier konsolidiert und du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Geld, dass die großen Firmen, riesige Monopole, Fleischverarbeiter oder sowas, wie Cargill oder Tyson, die haben alle anderen aufgekauft und daher gibt es dann keine 100 Konkurrenten mehr, sondern nur noch 2 oder 3 in den ganzen USA, die alle anderen kleinen Firmen aufgekauft haben und kontrollieren. Und daher ist der Mittelstand, glaube ich, kaum sichtbar. Und das andere Ende sind dann eben die innovativen, jungen Startups, die man hier aus dem Silicon Valley kennt. Aber der Mittelstand selbst schrumpft, glaube ich, mehr und mehr und mehr, weil eben diese Monopole generiert werden von diesen riesengroßen Firmen, BevMo oder was auch immer, die alle anderen kleinen Brands und Firmen und Geschäfte aufsaugen. Und ich habe das selbst hier gesehen, da war eine ganz tolle kleine Bäckereikette. Die hatten dann nach 2, 3 Jahren 7 Filialen, also klassischer Mittelstand, ganz tolle Produkte. Und Starbucks hat die sofort aufgekauft und hat all ihre Produkte zugrunde gemacht, hat irgendwie so gefrorene Croissants aus Seattle eingeflogen. Und innerhalb von einem Jahr war das komplette Image und das, für diese kleine Bäckerei und Firma gestanden hat, komplett kaputt. Aber war dann Starbucks-owned, ja.
Okay. Eigentlich auch noch ein Vorteil, den Europa hat, weil hier hat es ja sehr viel Mittelstand. In jeder Kreisstadt hat so diesen, sagen wir mal, den Local Hero und alle arbeiten da ja im Kleinen an Innovation. Also da wird ja auch eine Wirtschaft ärmer, wenn es nur noch ein paar gibt, die natürlich mit einer Innovation und gerade auch mit AI jetzt, die haben halt dann riesige Hebel, das ist ja logisch. Ne? Also wenn ich jetzt, ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine kleine Lagerhalle digitalisiere oder ob ich irgendwie 25 riesige Warehouses voll digitalisiere. In der breiten Fläche kommt da nichts an. Da kann ich dann durchaus schon den Frust verstehen, der da auch um sich greift. Ja? Also wenn man dann in der Breite gar keine Innovation oder Entwicklung mehr wahrnehmen kann.
Ja, das kann die Folge davon sein, dass die Zentralisierung und die weniger Konkurrenz dann die Innovation einschränkt. Glaube ich auch.
Ich habe noch so eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, deutsche Tugenden und die Deutschen dann als fleißig und so wahrgenommen. Wir führen hier in Teilen Diskussionen, wir müssen wieder mehr arbeiten, wir müssen uns mehr anstrengen und wir müssen wieder produktiver werden und mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche kommen wir nicht weit. Große öffentliche Diskussion. Wie viel arbeitet ihr? Wie viel arbeitest du? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Wie viel und deine Kollegen? Wie viel Zeit investierst du in deinen Job?
Komisch und lustig, dass du genau danach fragst. In den letzten glaube ich, 6 bis 8 Monaten hat sich hier im Silicon Valley eine neue chinesische Tugend wieder verbreitet. Die nennt sich 996 und oder 996. Und es geht darum, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends jeden Tag, 6 Tage die Woche, 12 Stunden zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten locker über 72 Stunden pro Woche.
Boah.
Ja.
Autsch, autsch, autsch. Und das, ja, ist aber, das ist aber auch allgemein akzeptiert. Das heißt, da kommt keiner auf Achtsamkeit und die Work-Life-Balance und ich muss doch auf mich aufpassen, dass ich genug schlafe und meine Supplements nehme und immer gesund bin und auf mich aufpassen und so weiter. Dieser ganze Trend, also den erleben wir relativ stark, also Achtsamkeit und pass auf dich auf und man kann jetzt, man kann auch, es gab jetzt neulich so ein virales Video, wo einer aus der Gen Z irgendwie so rumrannte und nach einem Arbeitstag, nach einem 8-Stunden-Arbeitstag völlig aufgelöst war und das gepostet hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man wirklich jeden Tag 8 Stunden arbeiten soll. Wo bleibt denn da das Leben? Dann habe ich ja nur noch ein paar Stunden, wo an dem mein Leben stattfindet.
Ja.
Zaubert dir ein Schmunzeln ins Gesicht.
Zaubert mir ein Schmunzeln ins Gesicht, absolut. Mach mal 12 Stunden jeden Tag, 6 Tage die Woche. Und dann, also das ist wirklich hier schon so, also die nennen das hier Hustle Culture. Das ist nicht überall so. Also die meisten Startups haben auch eine normale, wir nennen das 9-to-5, also 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags Arbeitsstunden, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Aber diese Hustle Culture hat sich jetzt hier wieder fortgesetzt und ist bei uns auch in dem Startup, in dem ich jetzt hier vor kurzem beigetreten bin, auch der Fall. Und das wird von allen so akzeptiert. Und das ist Teil davon, diese jungen Ideen eben so schnell wie möglich auch vorwärts zu bringen. Also so richtig, richtig, richtig reinzuhauen. Und deine Work-Life-Balance musst du dann in den paar Stunden außerhalb dessen regeln können. Ja.
Respekt. Also mit welcher Leichtigkeit du das erzählst. Also es wirkt jetzt nicht so, wenn du jetzt kurz vorm Nervenzusammenbruch wärst. Also man gewöhnt sich da auch dran. Durch das Umfeld wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
Also, wenn das um einen rum nur stattfindet und das wird auch respektiert und vielleicht auch in sich gewertschätzt, so eine Kultur, dann entsteht doch auch eine Gruppendynamik, oder?
Da ist eine Gruppendynamik und du hast natürlich viel mit deinen Kollegen zu tun. Und die Firmen versuchen dann schon dafür zu sorgen, dass es innerhalb des Büros so positiv wie möglich ist. Also dein Mittagessen und Arbeitsessen wird bezahlt und geliefert und es gibt hier ein Fitnessstudio im Büro und so weiter. Und ich bekomme auch meine 8 Stunden Schlaf pro Nacht und sehe auch meine Tochter abends noch und kann auch Zeit mit ihr verbringen, also das, und kann sie morgens zur Schule bringen. Also es ist schon alles noch möglich. Aber es ist wirklich so, dass alle ja dafür kämpfen, so die Idee, für die wir stehen, vorwärts zu bringen mit so viel Einsatz wie möglich. Und daher kommt das schon. Und daher ist es auch nicht so tragisch. Also kann ich das auch mit einem Lächeln sagen.
Und wenn du jetzt deine Veränderung mal so Revue passieren lässt, dann siehst du die Mission inzwischen anders? Also was wir so als sag mal, wir haben ja auch so einen gewissen Sarkasmus in Deutschland, wenn man sagt, jetzt ist so alles so kultartig in Amerika, ja.
Ja.
Aber diese Branding-Kultur und dieses, gewöhnt man sich das an irgendwann, dann auf mehr für so eine Mission zu brennen? Und wann hat sich das eingestellt bei dir? Also von diesem Europäischen dann rüber, brauchst du da eine Weile? Und wie lange braucht es, bis man das so annimmt? Also das fasziniert mich immer sehr.
Also vielleicht ist es auch mehr so eine Einstellungssache. Also ich hatte das von Anfang an, auch mit dem ersten Startup schon. Ich habe da so dran geglaubt, dass wir die nächste Revolution in der Internet-Voice-Kommunikation sind. Und wir hatten dann auch über 120 Millionen Kunden und hatten Match.com, eHarmony, Yahoo Messenger, Microsoft Messenger, waren alles unsere Kunden. Also wir hatten es wirklich geschafft, das auch zu machen, was wir uns vorgesetzt hatten. Und auch da hatten wir schon ja mindestens 12 Stunden am Tag gearbeitet, teilweise im Büro geschlafen in Wien. Und einfach, ja, das muss jetzt fertig werden. Wir haben am Samstag oder am Montag den Launch und da müssen wir jetzt reinhauen und durchziehen. Und das kam aber dann auch mit ja, langen Kaffeenächten und Red Bulls und Pizza geliefert zum Büro und so weiter. Und das war okay. Und jeder Mitarbeiter hier hat immer einen Anteil, einen prozentualen Anteil an der Firma. Das ist auch nochmal anders gegenüber Deutschland auch. Also ich habe alle meine guten und besten Freunde sind nach wie vor in Deutschland. Aber die hatten praktisch nie Anteile an der Firma. Und wenn du natürlich alle Mitarbeiter einen prozentualen Anteil an der Firma haben, und dann auch wissen, dass wir vielleicht die Firma in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren für 100 Millionen, 200 Millionen, eine halbe Milliarde, was auch immer, 2 Milliarden verkaufen können und dein prozentualer Anteil so viel ist, ein halbes Prozent, 1%, was auch immer, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Leute auch dafür arbeiten möchten und dafür reinhauen und auch die eigene Einstellung dann ist, ja, ich bin Teil dieses Unternehmens, ich bin hier dabei, einer der ersten 20, 30 Mitarbeiter, die diese Firma jemals hatte. Und wir haben, und das glaube ich auch ein bisschen anders, ich habe mir vorher überlegt, bevor wir uns hier den Podcast angefangen haben, was denn auch noch ein anderer Unterschied ist. Und ich glaube, dass die Ideen hier oft ein bisschen größer angelegt sind von vornherein. Also, dass jemand träumt schon, eine nächste Milliarde, mehrere Milliarde Firma zu machen und nicht nur, ach, ich mache jetzt irgendwie Schrauben für das und das und das kann, wenn das gut läuft, macht das 10 Millionen im Jahr, sondern der vielleicht ist das Denken hier ein bisschen größer, dass der adressbare Markt größer ist, dass die Vision größer ist und dann natürlich dann auch der Appetit der Investoren, dass die sehen können, okay, das kann eine Firma sein, die dieses ganze, was weiß ich, Logistik-Ökosystem aufkrempelt und neu organisiert. Mhm. Und daher ist die Investition für das, was später das Ergebnis sein kann, so viel größer. Ja.
Verständlich, ja.
Also dieses größere Denken, glaube ich, kommt dann auch, zieht die größeren Investitionen und das Risiko auch mit sich.
Vielleicht nochmal so zum Vergleich. Wir führen gerade auch eine relativ intensive Diskussion in der Gesellschaft über demografischen Wandel, über Veränderung der Altersstruktur. Mhm. In Deutschland war der geburtenstärkste Jahrgang aller Zeiten das Jahr 1964. Aha. Das heißt, die sind jetzt alle Anfang 60 und gehen in den nächsten paar Jahren irgendwann so nach und nach in die Altersteilzeit, in Ruhestand. Wie ist die Struktur im Silicon Valley? Ich vermute mal Durchschnittsalter 22 und alle brennen irgendwie vor Leidenschaft und vor Tatendrang. Welche Rolle spielt Altern in den USA, zumindest in dem Umfeld, in dem du dich bewegst? Kann man mit Mitte 50, mit Anfang 60 noch irgendwo mithalten oder gibt es so eine Kultur der ewigen Jugend und Alter ist irgendwann irgendwas, wo Erfahrung nicht wertgeschätzt wird oder vielleicht ganz andersrum?
Also ich glaube, dass beides existiert. Die ewige Jugend ist natürlich dieser eine Billionär hier, der lebt auch hier im Silicon Valley, der alles dafür tut, das für immer zu leben. Das ist ein Beispiel davon. Es ist schon so, dass die Älteren langsam rausgetrieben werden und von den sehr, sehr Jungen ersetzt werden. Speziell heute mit AI auch. Was man dann schon noch sieht, sind ja einige die sich in den Führungspositionen dann halten. Weil es braucht ja noch jemanden, der das irgendwie alles zusammenhält und diese ganzen jungen 20-jährigen Mitarbeiter in eine Richtung führt, in eine Vision führt, wie man auch eine Firma führt und die Struktur reinbringt und Kultur reinbringt und so weiter. Da können wir nach wie vor überleben und Wirkung bringen, dazu beitragen, dass die Firma erfolgreich ist. Und da sehe ich mich auch jetzt als auch in den nächsten 10 Jahren noch oder so. Aber es ist schon so, dass der durchschnittliche Alter der Mitarbeiter sehr, sehr jung ist. Also in meinem vorigen Startup als auch hier, viele meiner Kollegen sind ja jünger als meine Kinder.
Okay, ja, glaube ich.
Wie würdest du sagen, die ganze Welt schaut ja auf die KI-Player, aber wie nervös macht jetzt auch gerade das Valley diese Entwicklung? Weil es ist ja auch so, dass da ja nicht alle unbelastet davon sind. Ne? Also es findet ja da auch ein großer Wechsel statt. Also es ist ja nicht so, dass nur USA Startup-Unternehmen gewinnen und alle europäischen und sonst wo verlieren, sondern
ja.
Es ist ja auch intern ein Paradigmenwechsel. Wie seht ihr das gerade so in diesem, ihr seid ja mittendrin in dieser KI-Geschichte. Was gehen so für Geschichten drum und wie nimmt man das wahr, wenn man da ganz nah dran ist?
Also hier ist im Moment die KI-Blase ist größer, als sie jemals vorher war. Alles ist hier KI. Jede Firma, jedes Billboard, jede Werbung, alles ist KI. Selbst wenn das Firmen waren, die vorher gar nicht KI waren, die haben jetzt irgendwie KI auf ihre Webseite gemacht und sagen, sie sind jetzt KI. Ich glaube, dass die Auswirkungen den meisten Menschen noch gar nicht wirklich bewusst ist. Und wir als Menschheit innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Riesenproblem vor uns haben werden, was wir lösen müssen. Und das sind Menschen, die ihre Jobs in den nächsten 10 Jahren verlieren werden, wegen KI. Und selbst die ganzen großen Tech-Unternehmen sind sehr, sehr daran interessiert, inklusive Google, inklusive Facebook, die haben interne Mandate, um zu schauen, wie können wir denn mit KI wie viele Mitarbeiter in wie vielen Jahren ersetzen? Und das ist ganz, ganz real. Amazon hat gerade angesagt, dass sie, glaube ich, 500.000 Leute, also es ist viele, viele Menschen, eigene Mitarbeiter, in den nächsten 5 Jahren oder so entlassen werden, speziell in ihren Warehouse?
Warehouse.
Ja.
Nennt man bei uns auch so. Ja, genau.
Ah, okay. in ihren Warenhäusern da entlassen werden, um mit KI und Robotern ersetzt zu werden. Und wir haben Waymo hier schon seit, glaube ich, 2 Jahren oder sowas. Das sind alles Autos, die ohne Fahrer uns von A nach B fahren. In San Francisco, hier in Mountain View. Und das sieht am Anfang komisch aus, wenn man sich in ein Auto setzt, das keinen Fahrer hat. Aber man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran. Und das ist sicher, einfach, schnell. Und ich glaube, da sind sich die meisten noch gar nicht bewusst, was für ein Rieseneinschnitt und Einbruch das auf die Gesellschaft haben wird. Weil wir ja dann dafür sorgen müssen, dass all diese Menschen in irgendeiner Form versorgt sind. Und ich glaube, dass wir die Ressourcen und das Geld eigentlich dafür haben, aber das Gespräch noch gar nicht darüber stattfindet. Ja.
Ja. So ein bisschen ist das ja eher was mich für Deutschland und für Europa so ein bisschen beruhigt eher, weil wir werden ja demnächst nicht das Problem haben, dass wir viel zu viele Arbeitskräfte haben, sondern genau aus durch die altersdemografische Entwicklung werden uns Millionen von Arbeitskräften im Markt fehlen. Und gerade die Niedriglohnbereiche. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend eine Automation und eine KI und wegfallende Arbeitsplätze, weil wir haben jetzt schon kaum noch Busfahrer, wir haben keine Bahnfahrer mehr, wir haben keine Straßenbahnfahrer mehr. Wir haben ja das alles schon nicht mehr. Deswegen fällt bei uns schon jede dritte Bahn aus, irgendwie, weil wir die Leute nicht mehr haben, die es fahren. Irgendwann fahren die von alleine. Die spannende Frage ist ja, verlieren wir im gleichen Maße Job, wie wir auch Menschen aus dem Arbeitsmarkt verlieren? Balanciert sich das so ein bisschen aus oder ist der KI-Effekt 10-mal oder 100-mal stärker als der demografische Effekt? Das ist ja die spannende Frage. Wie viel gehen denn aus dem Arbeitsmarkt und wie viele Jobs werden denn wirklich ersetzt davon? Um das auszubalancieren, das hat, glaube ich, noch keiner so richtig auf dem Schirm, was dann passiert. Das ist, was du sagst.
Und es ist auch schwierig vorauszusetzen, wie schnell diese KI-Evolution auch Einschnitte in wirklich tiefe Einschnitte haben wird in die Arbeitswelt und so weiter. Also wir sind, glaube ich, noch sehr am Anfang davon. Aber Also für Entwickler zum Beispiel ist es, ja, die gut sind, die können hier sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber viele junge Leute haben es auch schwierig, Jobs zu finden, weil, also die sprechen hier von dem zehnfachen Entwickler, 10x Developer, der dann eben mit den KI-Tools so viel machen kann, wie jemand, der wie wenn du vorher 10 Entwickler hättest.
Mhm.
Ja.
Okay. Das ist dann quasi sein eigenes Team durch die Organisation, die er sich
genau.
selbst quasi
ja. konstruiert. Und mein Kollege hier, Kimball, der sitzt neben mir, der hat aus Spaß eine KI-Version von sich selbst kreiert. Das ist ein eigenständiger Laptop, der selbst läuft und der gibt sich selbst Tasks oder Arbeiten an seine KI-Version von sich selbst und am Ende des Tages schaut er dann, wie er selbst gearbeitet hat.
Der war auch seit mehreren Monaten nicht bei der Arbeit und keiner hat es gemerkt, weil sein Job immer erledigt wurde wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Solange er sich nicht irgendwann fragt, wer bin ich heute? Also wo bin ich jetzt er oder bin ich noch ich? Also ja. Irgendwann kann das auch zu gespaltenen Persönlichkeiten führen, da müssen wir ja aufpassen. Oder zu Selbstgesprächen. Aber da ist das Valley ja auch gefährdet. Ne? Es sind ja viele Tech-Jobs.
Absolut.
Da gibt es ja, also das ist ja schon prekär dann, wenn man sagt, wenn auch nur ein Drittel dann weniger gebraucht wird und technologisch ersetzt wird. Das ist ja eher nicht der Installateur oder so, der mit der kleinen Hand da irgendwie in die Wand rein muss und irgendwie ein Schräubchen machen muss. Also da brauchen die Roboter noch eine Weile, bis sie das können. Also diese spezialisierten Maschinenbaugeschichten und handwerklichen Tätigkeiten, die sind ja da stabiler. Mhm. Also das Valley, es straft sich ja selbst irgendwie damit. Ne? Also
da, ja, glaube ich auch, kommt, dass die Tech-Jobs schneller und einfacher ersetzt werden können als ein Maurer oder ein Klempner. Absolut. Also stimme ich 100% damit ein. Wo ich es zuerst gesehen habe, war bei den Schreibern und Textern. Da haben dann, viele Startups, es geht immer darum, irgendwie Content zu kreieren für deinen eigenen Blog und deinen Newsletter und keine Ahnung was. Und da war es dann so, dass die Geschäftsführer als erstes gefragt haben, wie viel, das kann doch auch eine KI schreiben. Und dann hast du anstatt irgendwie einem Team von Textern, hast du dann nur noch einen. Und der sagt dann eben der KI, ich will irgendwie über diese die Themen schreiben. Und ehrlich gesagt sind die Artikel gar nicht so schlecht. Und dann kann der eine Texter danach nochmal drüber gehen, nochmal dafür sorgen, dass es irgendwie menschlich ist, dass keine Fehler drin sind, dass die richtigen Referenzen drin sind, dass der Aufbau Sinn macht und so weiter. Aber da war das eines der ersten Dinge. Und dann für mich, ich bin im Marketing tätig, testen ist für uns immer ein großes Teil der Arbeit. Das heißt, du musst verschiedene kreative Texte oder Visuals, also Bilder oder Videos testen. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Tools, die dir eben dann 10, 20, 50, 100 Varianten für dich testen, ohne dass du die alle manuell kreieren musst. Ja. Aber das hat alles Einschnitte in den Arbeitsmarkt, auf jeden Fall. Und vielleicht ist es genau das, wo der Mittelstand wieder scheinen kann.
Okay.
Ja, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit weg, aber was mich echt noch interessieren würde, ist so wir sprachen ganz am Anfang mal so über Mindset und über was ist denn der große Unterschied? Sind die Amerikaner einfach mutiger oder ist Mut einfach was ganz Normales? Mhm. Also Mut heißt ja auch, ich überwinde die Angst vorm Scheitern. Ja? Und oder muss man gar nicht so mutig sein, weil mutig sein irgendwie ganz normal in die normale Welt des Arbeitens reingehört. Und bei uns muss man schon ganz schön mutig sein, um irgendwie mal ein Risiko einzugehen. Ist das einfach normaler?
Also ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube nicht, dass das alle Amerikaner sind, aber hier im Silicon Valley auf jeden Fall. Und es ist aber eh so, dass, glaube ich, nahezu die Hälfte der Gründer selbst hier im Silicon Valley nicht Amerikaner sind, also Ausländer sind und die hierher gezogen sind. Und das habe ich mich auch schon mal gefragt vor vielen Jahren. Das ist so eine ja, the self-fulfilling prophecy. Also es ist die Leute, die ja hierher kommen und sagen, ach, ich lasse jetzt alles zurück und sind ja schon mal die etwas abenteuerlustigeren, die risikobereiteren. Dann ist es so, dass das Kapital der Investoren auch darauf ausgelegt ist, Risiko zu unterstützen, weil es kaum möglich ist, vorherzusagen, ob jetzt die eine Idee oder die andere Idee wirklich die ist, die in 10 Jahren sich durchsetzt. Und das heißt, die Investoren wissen auch, dass sie, ist vollkommen okay, in 10 oder 20 Startups jeweils ein paar Millionen zu investieren. Wenn nur eins davon erfolgreich wird, macht das für die Verluste der anderen 20 wahrscheinlich 10-mal wieder weg. Also das ist Teil der Evaluierung. Und oft investiert man auch in Menschen. Also es gibt Leute, die diesen Geschäftsführer oder diesen Gründer-Drive haben und dann auch in was man hier eben als Pivot besagt, machen kann, dass nach 2 Jahren man vielleicht sieht, ja, die Richtung war nicht die richtige, aber wir können die ursprüngliche Idee nehmen und das jetzt auf eine andere Industrie anwenden und ein bisschen verändern, das Produkt, und dann immer noch erfolgreich sein. Und da wird das Risiko unterstützt, in Kauf genommen. Und ja, ich glaube schon, dass das eine andere Einstellung ist. Mhm. Und dass da eine Selbstselektierung schon stattfindet von den Menschen, die hier hierher kommen, um eben genau das zu machen. Und für mich ist es auch kein Problem, einem Startup zuzutreten, wo ich glaube, das ist eine super Idee und da können wir was draus machen. Und wenn das nach 2, 2,5 Jahren nicht funktioniert, also ich bin zum Beispiel bei Jawbone eingestiegen, die waren die ersten, die so Fitness-Tracker und Smartwatches gemacht haben. Und innerhalb von einem Jahr haben wir gesehen, dass das Fitbit an uns vorbeizieht, weil wir Probleme in der Führungsregion hatten, also die Führungskräfte nicht die richtigen Entscheidungen gemacht haben. Und dann habe ich auch gesehen, das ist ein sinkendes Schiff und ich kann woanders meine Arbeit besser investieren und habe gekündigt. Also das ist dann auch okay. Und das ist so eine Balance. Also du hast es ja am Anfang gesagt, dass du es eigentlich komisch findest, wenn jemand öfter den Job wechselt. Aber hier ist das relativ, ja, normal und sehe ich nicht als negativ an, wenn jemand alle 2, 3 Jahre bei einer anderen Firma sein Bestes gibt. Ja.
Also du wirst dann auch von neuen Arbeitgebern oder Partnern oder wie auch immer die Konstellationen sind, dann ist es die Story, die du mitbringst. Also genau. Nicht der formale Lebenslauf, der da irgendwas beweist in einer langen Tätigkeit, sondern die Story, die du gelebt hast mit allen Höhen und Tiefen, die ist quasi dein Beweis deiner Tätigkeit. Also wie gehst du mit Stress um und mit Verlusten und so. Also das ist quasi, die Heldenreise ist mehr wert wie die formale Zugehörigkeit zu irgendwelchen Firmen, die dann für sich sprechen sollen. Ne? Mhm. Also so. Das ist ja so ein bisschen das deutsche Ding. Also hast einen großen Namen, ist das gleich der Beweis, dass du genauso gut bist wie der große Name. Aber es ist teilweise wenig Story dahinter. Also was ist da tatsächlich passiert? Ja, also dass, wenn man da nur an einem Schreibtisch sitzt, irgendwo im dritten Stock, hinten links und nichts tut, aber nur bei einem großen Unternehmen, das halt einen glorreichen Namen hat, angestellt ist, hat es ja eigentlich noch gar keinen Beweis. Ja, auch wenn das dann irgendwie 4, 5 Jahre hält. Das finde ich dann in dieser Perspektive deshalb interessant.
Ich habe es deutlich noch erlebt, dass eine befreundete Personalleiterin mir erzählte, dass sie jemanden nach 20 Jahren im Job noch nach seinem Abiturzeugnis gefragt hat, weil er das nicht mit eingereicht hat. Das ist wahrscheinlich ein absurder Gedanke in deiner Welt, irgendwie, dass man jemanden beurteilt nach einer schulischen Leistung von vor 20 Jahren.
Absolut. Sogar mittlerweile ist es so, ja.
Wen interessiert es, oder?
Wen interessiert es, wenn du deinen Job gut machen kannst und dazu zu dem Erfolg der Firma beitragen kannst, dann ist da auch selbst deine Uni oder was auch immer vollkommen irrelevant. Und das habe ich jetzt auch seit kurzem erst gesehen, dass diese, ja, großen College-Abschlüsse und Universitäten gar nicht mehr so hoch gewertet werden.
Also ist das so tatsächlich? Die, ja. die Yales und Harvards dieser Welt verlieren ein bisschen an Glanz.
Ja, also gerade bei den jungen Startups, da ist das kein großes Kriterium mehr, dass man jetzt den großen Namen da drauf hat. Und was ich natürlich auch persönlich ganz toll finde an dem Startup-Environment, du hast so viel mehr Einsicht in alle Abläufe. Du hast so viel mehr Impact. Also deine Arbeit hat ja so viel mehr Gewicht innerhalb der Firma, dass das was ganz anderes ist, als wenn du einer von 20.000 bist oder einer von 20. Alle Entscheidungen werden ja mit dem Geschäftsführer, der neben mir sitzt, zusammen werden wir Entscheidungen treffen können. Und ja, die Transparenz, die man da hat in einem viel kleineren Unternehmen, ist so viel größer. Man lernt so viel mehr, so viel schneller. Mit so vielen Firmen habe ich so viele verschiedene Menschen, Tools, Werkzeuge, Kanäle kennengelernt, die ich wahrscheinlich so nie kennengelernt hätte, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre in einem Unternehmen verbracht hätte.
Ja, Frederik, die Zeit geht rum. Könnt noch Stunden plaudern.
Ja, ich auch. Ich habe auch noch andere Ideen und auf Bezug auf den Einfluss von KI und
aber ja, lass uns das, die Unterschiede. Wir verabreden uns jetzt hier konkret für das nächste Jahr nochmal. Genau. Weil ich finde, wir müssen das weiterführen. Das ist so spannend, einfach dieser Austausch auch mal den Blick von außen, aber auch von uns den Blick mal rüber und das mal zu spiegeln. Lass uns verabreden irgendwie für die erste Jahreshälfte. Wir treffen uns hier nochmal wieder und wir laden dich gerne wieder ein.
Gerne, hat mich gefreut.
Was ist jetzt deine Mission für das nächste halbe Jahr? Kannst du noch ein bisschen Werbung machen, wo du gerade bist und was ihr jetzt so das nächste halbe Jahr vorhat?
Ja, also ich leite das Marketing für Ulify, das ist ulify.ai. Und wir in den USA, wahrscheinlich anders als in Europa, ist der Bereich der medizinischen Rechnungen und wie Versicherungen ja berechnet werden, sehr, sehr kompliziert. Und wir machen das alles mit KI. Also es geht darum, die Notizen der Ärzte einzulesen, dass es unstrukturierte Daten sind und daraus eben die richtigen Informationen herauszuziehen, um das richtig zu berechnen zu können, sodass Ärzte für die Leistungen bezahlt werden, die sie wirklich leisten auch. Und korrekt bezahlt werden und dass die Versicherungen das nicht einfach so ablehnen können, was ein großes Problem hier ist. Also 30% der Einreichungen von der Praxis werden von der Versicherung abgelehnt, weil die dann sagen, ach, das ist falsch beschrieben oder es ist zu viel oder was auch immer. Also wir helfen eben den Krankenhäusern und Praxen, ihr Geld zu bekommen von den Versicherungen.
Okay.
Ganz anders. Es geht uns darum, die Firma groß zu machen. Absolut. Okay.
Dankeschön. Also du fängst jetzt an. Wir gehen jetzt demnächst schlafen, vor allem auch der Ingo mit seinem Besucher.
Ich habe noch 11 Stunden Arbeit vor mir.
So. Ich habe hoffentlich gleich 11 Stunden Schlaf vor mir. Bei uns ist es abends um 8. Wie spät hast du gerade?
Bei mir ist es 11 Uhr morgens.
11 Uhr morgens, okay.
Also, genau. Frederik, vielen, vielen Dank. War super.
Alles klar.
Ich auf LinkedIn, wenn man da mehr erfahren will, natürlich.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Super.
Vielen, vielen Dank und Grüße ans andere Ende der Welt. Ciao.
Vielen Dank, ciao. Bis dann. Tschüss.
Ja, sensationeller Einblick in eine andere Welt, ne?
Ja, also mega, irgendwie auf der einen Seite mega inspirierend. Ne? Irgendwie einfach mal cool. Also, Märchenland goes international, finde ich erstmal cool, dass wir im Silicon Valley angekommen sind. Und ja, netter Typ, cooler Typ, hatte viel zu erzählen. Das ist ja immer so, weißt du, wenn man nach Amerika schaut, in Silicon Valley, das ist ja auf der einen Seite total inspirierend, weil man so, ey, was muss das für eine coole Szene sein, ein cooler Vibe, der da irgendwie herrscht. Aber man darf auch nicht so tun, als wären wir auch so oder als könnten wir auch so sein. Das ist einfach anders. Ne? Dann immer dieser Blick, also Mensch, wir müssen auch so sein wie die, ist einfach nicht so. Eine andere Kultur, anderer Hintergrund, irgendwie andere Gesetzgebung, andere Tarifbindung, all das, was da in den Rahmenbedingungen und im Mindset anders ist, muss man auch einfach mal so akzeptieren, dass Deutschland
auch sehr, sehr erfolgreich ist, aber einfach auch mit dem etwas anderen Mindset.
Ja, also das sind ja auch die Alleinstellungsmerkmale. Also wie du in der Einleitung gesagt hast, dieses Schlechtreden, wir haben ja auch unsere bestimmten USPs und die funktionieren ja auch in vielen Fällen weltweit, wo man sagt, ja, in dem Punkt sind halt Dinge aus Deutschland oder Europa anders, besser. Manche Sachen sind schlechter, aber man kann Kulturen einfach nicht vergleichen. Die entstehen über Jahrzehnte, vielleicht in den USA sogar über die Jahrhunderte. Und was ich sehr, sehr interessant fand in den Ausführungen war der Punkt, dass nicht quasi das die Kultur ist vom Silicon Valley, sondern dort treffen sich alle die ein bestimmtes Mindset haben. Das spricht auch für das Engagement, solche Hotspots in Deutschland zu erschaffen, also die Accelerator und die Labs und alles, was es da so an Initiativen gibt, weil das macht dann schon Sinn, denn dort treffen sich eben die Menschen, die daran interessiert sind, so zu arbeiten, die diesen Zug haben. Das heißt aber nicht, dass es flächendeckend ist, und das hat er ja auch erläutert, dass bei ihnen das nicht flächendeckend der Fall ist, sondern der Mittelstand es da echt schwer hat inzwischen. Und dann ist der Blick schon ein bisschen verschoben, den man manchmal da hat, wenn man in die USA schaut.
Ich glaube, der Blick, den wir jetzt hatten in Silicon Valley, das ist natürlich eine Lupe auf Amerika in ein winzig kleines Ökosystem. Und die USA selbst, das war ja, hat er immer wieder betont, ist natürlich nicht Silicon Valley. Ich glaube, das ist der wichtige differenzierte Blick, den wir auf die USA haben müssen. Aktuell herrscht ja wirklich eine miese Stimmung, und die USA ist nicht böse, das sind nicht unsere Feinde, die schätzen uns an vielen Stellen immer noch sehr, sondern es sind sehr pointierte, sehr einzelne Meinungen, die wir da hören, die wir mitbekommen. Und auch der Blick von den USA auf uns, wie positiv hat er das dargestellt? Ne? Die Deutschen sind natürlich immer noch bekannt für ihre Pünktlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit. Die sind sehr geschätzt, auch als Land, als Motor in Europa. Da darf man, glaube ich, auch mal ein bisschen den Blick öffnen. Und wie wir es ganz am Anfang mal gesagt haben, diese Schwarzmalerei bei uns in Deutschland aktuell, das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven.
Ja, ich fand auch interessant, wie er gesagt hat, so nebenbei, das ist eine Community dort von 60.000 Deutschen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da habe ich gedacht, gut, das ist eine adäquate Mittelstadt, ja, die wir einfach mal exportiert haben und die quasi diese Zentrale der Technologie der Welt bevölkert. Das darf man nicht unterschätzen. Also müssen ja hier die Universitäten und die kleinen Entwicklerfirmen und das ganze Ökosystem aus Techies hier in Deutschland, man kriegt das ja mit, wenn man als die differenzierten, gerade so YouTube-Videos von Spezialisten aus dem Umfeld teilweise, vom Chaos Computer Club oder irgendwelche Nerds, die sich da in bestimmte Themen arbeiten, die haben schon einen sehr, sehr tiefen Einblick, die machen sehr, sehr exzellente Reviews von Technologien bis in die Tiefe rein und üben da auch spezielle Kritik und auch Anregungen, wie man was besser machen könnte und wie da Technologien verglichen werden. Da merkt man schon, dass hier diese Grundlagenforschung stark ist, wo genau hingeguckt wird. Also nicht so dieses Show and Shine und alle jubeln und das ist so dieser Hype, sondern die da ganz, ganz differenziert auch die Grenzen von vielen Technologien analysieren und Sicherheitsaspekte herausstellen und Datenschutz. Und das fließt ja dann über Aufkäufe und auch über eben Personen, die dann rübergehen, dort in diese Community ein. Also da darf man unseren Export nicht unterschätzen.
Stell dir vor, wir hätten vor diesen 60.000 echt hochqualifizierten Techies, die da rumlaufen, die Hälfte würde zurückkommen und würde für uns in Deutschland wieder in unserem Ökosystem weiterarbeiten und all das Wissen wieder mit zurückbringen. Weil wir exportieren eben auch eine ganze Kleinstadt oder eine mittelgroße Stadt an echtem Know-how und an Wertschöpfung in die USA. Das ist schon die Frage des Ökosystems. Warum schaffen wir es denn nicht, diese hochqualifizierten Leute auch bei uns zu halten? Und ihnen das Leben so attraktiv zu machen und die Szene so attraktiv zu machen. Das mit dem Ökosystem, das hat mich nur beschäftigt, das passt, das passiert natürlich auch andersrum. Auch negativ Mindset zieht sich ja gegenseitig an. Und da haben wir, glaube ich, schon irgendwie was zu tun in Deutschland, dass wir insgesamt von der Stimmung her und von den Ökosystemen her so solche Rahmenbedingungen schaffen, dass wir das hier auch in der positiven Art und Weise haben. Und
also man merkt das ja auch. Also ich würde jedem raten aus dem Mittelstand, sich in diesem Umfeld zu bewegen. Also wenn man das im normalen Umfeld irgendwie vermisst, es gibt riesige Unterschiede zwischen Veranstaltungen. Also man kann auf Veranstaltungen gehen, da trifft man dieses Mindset, das Klassische, also Kritik üben, bewahren, erstmal kritisch anschauen. Und dann kommt man auf Veranstaltungen, wo eben viele Menschen sind, die wirklich was wollen und die Sachen in Frage stellen und neue Ideen mitbringen. Und man merkt wirklich, wie die Energie auf solchen Veranstaltungen in einen reinfließt. Also man kommt da glücklicher raus, wie man reingegangen ist, weil man denkt, Menschenskinder, die Idee war ja super und die Aussage war sehr befruchtend. Und man kommt dann wirklich mit so einem bunten Blumenstrauß im Kopf raus und denkt, also wo fange ich jetzt an? Und da muss man tatsächlich sagen, ja, es ist gut, wenn es so Räume gibt, wo man eben diese Menschen auch in Ruhe lässt und auch diese Gedanken und Welt sich zulässt. Und klar muss man da auch immer von außen ein bisschen Geld reinwerfen. Und ich finde es auch gut, dass es viele, viele Sponsoren von Veranstaltungen gibt. Das schätze ich sehr, sehr hoch. Wir sind da auch engagiert. Und da denke ich, das ist die Keimzelle für viele Dinge. Die braucht bei uns vielleicht ein bisschen länger, um zu blühen. Aber wir haben diese Keimzellen, also das darf man nicht unterschätzen und es wird oft übergebügelt mit alten Industrien, die natürlich zu kämpfen haben, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Da wünsche ich mir mehr Fokus auf eben diese Sachen, die entstehen.
Aber wir müssen auch das schlechte Laune-Thema in Deutschland müssen wir schon nochmal ansprechen, dieses ewige Gestresstsein und von allem und dieses Mental Load, mein Leben ist ein einziger Mental Load und sowas. Also wenn der uns erzählt, der arbeitet 6 Tage in der Woche, 12 Stunden. Das möchte ich nicht, das brauche ich auch nicht. Aber ob wir immer mit unseren 35, 36, 37,5 Stunden, ob wir immer mit jede Überstunde führt zum Burnout, und ich überspitze jetzt bewusst, aber wir haben ja das Gefühl, dass jeder, was es gibt, es ist nur noch Stress, alles, das Leben, das ganz normale Leben ist Stress, und insbesondere jetzt fällt mir das wieder so auf, vor Weihnachten, wenn man ins Fernsehen schaut und jedes Interview, jede Doku zeigt nur gestresste Menschen von Weihnachten. Dann denke ich mir, dann lasst es doch sein. Dann hört doch auf damit. Dann kauft halt nicht so viele Geschenke. Dann kauft halt den Baum 4 Wochen eher. Aber jede Gelegenheit zu nutzen, um auch gestresst zu sein, da frage ich mich schon manchmal, wovon ist das? Und wenn man dann mal so rüber hört, dann ist eigentlich schon eine Erkenntnis und auch eine Wahrheit, ey, die Fleißigen gewinnen das Rennen. Es sind einfach die diese Ökosysteme schaffen, die Strukturen schaffen, aber auch die einfach fleißiger sind. Und das ist wahrscheinlich schon ein Thema, was wir nochmal diskutieren müssen.
Aber wo dieses Mindset herkommt, also das kann ich auch mal erklären. Also wie man sich in den Jahren, in denen er dann ausgewandert ist, bewegt hat. Also bei mir war das so, ich bin da um 5:30 aufgestanden, um 6:10 oder 6:15 fuhr der Zug nach Mannheim. Dann ist man zur Uni gelaufen, weil es kürzer war wie die Bahn. Und dann hat man da vollen Unterricht gehabt und kam dann irgendwie um teilweise 16, 17 Uhr raus, dann wieder in Regionalbahn, weil ICE war zu teuer. Dann fährt man zurück, kommt wieder in Karlsruhe an und dann habe ich noch in der Bar gearbeitet, teilweise bis um 2. Ne? Also und dann noch die Studienarbeiten da nachts am Rechner geschnitten und da hat ein Rendering teilweise 4 Stunden gedauert. Und wenn man Pech hatte, hatte man einen Bluescreen und konnte gerade nochmal anfangen. Also das haben meine Eltern immer erzählt, wie sie das gar nicht verstanden haben, wie man überhaupt so arbeiten kann. Also wenn man dann in so einer Phase dann sich entschließt zu gehen und das einfach weiter durchzieht, dann ist man wie ein Leistungssportler, der halt auf dem Niveau weitermacht. Also das ist auch eine Gewöhnung. Ja? Also wenn man dann immer Marathon läuft, dann kann man auch mit 50 noch einen Marathon laufen, ja. Wenn man dann aber quasi in den üblichen Rhythmus kommt, dann gewöhnt man sich auch manche Muskeln ab. Also ich arbeite jetzt nicht mehr nachts um 2. Also das ist die Kulturfrage. Also in welche Kultur wächst man dann rein? In so eine Hochperformance-Kultur, wo Tag und Nacht gleich ist. Ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Also klar geht es, wenn man das viele Jahre macht, auch irgendwann auf die Knochen, ne?
Das ist ganz bestimmt so, obwohl er jetzt natürlich echt einen ganz zufriedenen Eindruck machte auch, ne? Also 72 Stunden in der Woche will ich nicht arbeiten und glaube ich, ist auch nicht richtig gut. Es ist für das soziale Umfeld, für den eigenen Körper, für alles nicht so richtig gut.
Aber das ist dann dieser Flow, den man immer sucht, ne? Ich glaube, die haben da einen ganz bestimmten Flow in dem Umfeld und ich weiß auch nicht, wie intensiv da gearbeitet wird und wie das Arbeiten an sich ist. Das haben wir jetzt nicht näher erörtert, ja, also wie das alles abläuft. Es gibt ja formal Stunden, die man arbeitet und gibt einen Tagesablauf, wie das sich gestaltet. Ja, das sind ja auch nochmal zwei Stiefel. Also
ich stehe weit davon, mit dem Verdacht, ein Freund von Friedrich Merz zu sein, aber dieser Ausspruch, mit 4-Tage-Woche werden wir es nicht schaffen, das ist ja nicht so völlig verkehrt. Die Leistungs- und das ist ja nur ein Symbol, das ist nur eine Metapher für eine Leistungsbereitschaft, die wir bringen müssen, weil wir sonst natürlich die Gesamtleistung als Volkswirtschaft irgendwann verlieren. Und das hat eben nicht nur was mit dem ganz persönlichen Lebensstil dann zu tun, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr oder weniger leisten kann, sondern mit dem gesamten öffentlichen Leben, mit Infrastruktur, mit Schulen, mit Ärzten, mit Krankenhäusern, mit Feuerwehr und Polizei und all das, was halt öffentlich bezahlt wird, wenn wir insgesamt als Volkswirtschaft die Produktivität runterfahren, dann fährt eben auch das gesamte öffentliche Leben die Produktivität runter. Das darf man eben nicht vergessen dabei.
Ja, ich denke halt, dass wo wir auch nicht vergleichbar sind, wo es ein bisschen hinkt, ist halt auch der verfügbare Pool an Menschen. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich dieser kleinen Flecke Erde, Deutschland, immer noch irgendwie auf Platz 3, 4 rangiert der Weltwirtschaft. Ja, also hier wird ordentlich was erwirtschaftet. Und auf der anderen Seite schrumpft der Menschen Pool, ja. Wir haben nicht, auch wenn es immer wieder in Medien so kommuniziert wird, wir haben ja jetzt nicht den massenhaften Zustrom von günstigen Arbeitskräften, die Masse der Arbeit erledigen. Das ist ja gar nicht so. Also im Verhältnis zu den Austritten in Richtung Rente ist es ja gar nicht so viel. Ja, also der Pool wird nicht größer, sondern auch mit Zuzug kleiner. Also und da hat man so bestimmte Phänomene, die wir jetzt nicht hier erörtern können. Aber die Sache ist die, also viele einfache Arbeiten, da haben wir ja auch nicht diesen Pool, wie es jetzt zum Beispiel in Mexiko, in USA ist, dass diese mexikanischen Immigranten diese ganzen Gartenarbeiten machen und Haushaltsarbeiten und Childcare und was alles da ausgelagert wird an eben diese Migrationsströme, das haben wir ja nicht. Also und dass dann diejenigen, die noch im Arbeitsleben sind, also die Arbeitszeit derart verringern können, diese Rechnung kann gar nicht aufgehen. Was es mit Lebenshaltungskosten und so, das ist nochmal ein anderes politisches Thema, aber rein die Rechnung von was wird hier erwirtschaftet, also wie in welcher Geschwindigkeit läuft die Maschine und wie viele Menschen haben wir zur Verfügung? Da muss man gucken, dass die 4-Tage-Woche nicht realistisch ist. Und wir können auch nicht alle Teilzeitkräfte in Vollzeit umwandeln. Das wird auch nicht gehen. Also da stimmt schon. Also wenn die Vollzeitkräfte dann auch noch reduzieren, dann wird es echt kritisch. Also überhaupt mal mit den Basic-Arbeiten. Ja? Insofern.
So, jetzt, es ist schwierig, die Politik rauszulassen bei dem Thema. Das klären wir nicht so ganz hingekriegt, aber wir werden uns weiterhin darum bemühen. Es ist ja auch eine Verflechtung, die wir nicht leugnen können. Michael, lass uns Schluss machen.
Ja, also, wie immer, auf allen Plattformen, uns findet ihr auf LinkedIn, den Dr. Ingo Markgraf und mich, den Michael Neukirchen, den Frederik Herrmann, den findet ihr dort auch, wie schon erwähnt. Und wir sind alle gern bereit, eure Fragen und Inspirationen anzunehmen. Und Community ist immer gut. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und unterstützt und teilt. Bis dahin zum nächsten Mal beim Märchenland Mittelstand.
Alles Liebe, alles Gute euch. Bis bald.
So. Halt, 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 halt. So, jetzt sind wir fertig. Ich drücke jetzt mal auf Stopp.